Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ines Geipel ist zusammen mit ihrem Co-Autor Joachim Walter, der jetzt heute Abend nicht da ist, Mitbegründerin des Archivs für unterdrückte Literatur in der DDR. Ein paar Worte vielleicht zu Joachim Walter. Joachim Walter ist auch Literaturwissenschaftler nach einem Leben auch in verschiedenen beruflichen Bereichen. Er war aber hauptsächlich Lektor, stammt aus Chemnitz, war hauptsächlich Lektor und Redakteur zu DDR-Zeiten in einem damals bekannten Verlag, der Morgen, und ist dann vielleicht eine etwas parallele Bewegung auch ab 83 aus politischen Gründen. Hat er sich gezwungen gesehen, als Schriftsteller zu leben und nicht mehr als Lektor zu arbeiten. Er schreibt bis heute Romane, Erzählungen, Kinderbücher auch, und hat sich aber ebenfalls wie Ines Geipel die Methoden und Folgen der Überwachung des Literaturbetriebs in der DDR zum Thema, eigentlich auch zum Lebensthema gemacht. Von ihm stammt das wichtigste Standardwerk zu diesem Bereich germanistischer Forschung, das heißt Sicherungsbereich Literatur, und er ist wie gesagt eben Mitbegründer des Archivs unterdrückter Literatur in der DDR, und beide haben zusammen auch die verschwiegene Bibliothek herausgegeben. Das sind eben auch Texte von Autoren, die verschwiegen worden waren oder die man als verschwiegen bezeichnen kann. Es gibt diesen Ausspruch, es gab in der DDR keine Zensur, wird bis heute von einigen ehemaligen DDR-Verlegern so behauptet. Man kann natürlich sagen, ja, es gab keine Zensur, es gab Druckgenehmigungsverfahren, und das war alles, kann man alles in Archiven nachlesen, und die Bücher sind ja letztlich doch irgendwie erschienen. Es gab aber, was man dabei natürlich nicht vergessen darf, Autoren, die ins Gefängnis gegangen sind und deren Lebenswege umgebrochen wurden. Und Ines Geipel und Joachim Walter haben sich zur Aufgabe gemacht, diese Geschichten, also es ist ein komisches Wort dafür, also diese Wege, diese Buchgeschichten, diese Autorenleben aufzuarbeiten, an die Öffentlichkeit zu bringen und eigentlich damit auch die Literaturgeschichte neu zu schreiben, indem eben diese DDR-Literaturgeschichte, die ostdeutsche Literaturgeschichte, bereichert wird, um die Teile des Bildes, die gefehlt haben bislang. Was sind denn das für, also können Sie da kurz was dazu sagen, was für Bereiche, also wie Sie da vorgegangen sind? Sie sind dann irgendwann in die Archive gegangen. Was genau heben Sie denn da für unentdeckte Geschichten oder Archivmaterial ist das letztlich, aber das sind ja immer alles Menschen, die da dahinter stehen auch. Und
ja, zunächst herzlichen Dank für die Einladung in diesen tollen Raum. Es ist schon nachgerade spät und das ist ein großer Stoff. Ich versuche, auf ein paar Linien zu gehen und auch vielleicht gelingt es mir sogar ein bisschen eine Synapse herzustellen zu dem, was wir gerade gehört haben, nämlich einen sehr dichten Text. Und ich habe versucht, Ihnen genau zuzuhören, und habe vor allen Dingen über Ihren Ton, ja, also den Duktus, wie Sie diesen Text sprechen, weil ich, bitte korrigieren Sie mich, Tom Schulz, immer das Gefühl hatte, der Text, also das drängt sehr nach vorn, ja, also komm Hoffnung, der Ton will braucht viel Atem, vor allen Dingen braucht er viel Atem, weil Sie viel mitschleppen, viel Geschichte, ja, also dieser, da gibt es in meinen Augen so einen Assoziationsraum. Sie sagen Paul Celan, wenn ich das richtig im Kopf habe, 1970 in die Seine gegangen. 1970 sind wiederum 25 Jahre. Wir sind im Grunde nach einer zweiten deutschen Diktatur in dem ähnlichen Wahrnehmungsraum, Erinnerungsraum oder Nicht-Erinnerungsraum. Und insofern finde ich schon, dass hier etwas miteinander spricht, eine unveröffentlichte Literatur der DDR zu versuchen. Na klar gab es diese Zensur, und zwar bis zum letzten Tag der DDR. Das kann das Material, das wir zusammengetragen haben, innerhalb von 15 Jahren ziemlich genau dokumentieren. Den Band, den wir hier vorstellen, das ist ein bisschen so eine Gesamtschau. Das sind jetzt annähernd 100 Autorinnen und Autoren. Das gesamte Material liegt in der Aufarbeitungsstiftung in Berlin. Und natürlich ist das jetzt alles ein bisschen abstrakt, ja, wenn ich Ihnen diese Zahlen zuwerfe. Aber ich dachte, vielleicht könnte es gelingen. Es gibt eine Autorin, 1930 geboren, geht als junge Frau mit 17, 18 Jahren, also muss fliehen, eine schlesische Familiengeschichte am Ende des Krieges. Es geht um Edeltraud Eckert. Edeltraud Eckert studiert an der Humboldt-Universität. Also es geht vor allen Dingen in dem Stoff, das wir, den wir zusammengetragen haben, immer um sehr, sehr junge Stimmen. Das war das Prinzip. Ja, wenn wir von unterdrückter Literatur sprechen, sprechen wir eben genau nicht von denen, die Namen geworden sind, die damit ja auch ein Stück, ja, Identitätsgeschichte der DDR geworden sind, auch ein bisschen für die Welt interessant waren. Was schreibt eine Christa Wolf, was schreibt ein Christoph Hein, was schreibt ein Volker Braun über die Zeit, den Raum, in dem sie sich aufhalten. Hier müssten Sie gar nicht kramen in Ihren Köpfen, Sie können diese vielen Namen nicht kennen, weil das war die Geschichte, dass im Grunde von Anfang an, also mit 45 im Osten und dann natürlich in der Zeit, als die Stadtsicherheit sich gegründet hat und sich sukzessive aufgebaut hat, man sehr darauf geachtet hat, dass kritische Stimmen, dissidente Stimmen eben nicht Namen werden konnten. Das Paradoxe an unserem Projekt ist, dass unser stärkster Materialgeber im Grunde ja die Behörde der Stasi-Unterlagen ist, weil diese Autoren verhaftet worden und die Stadtsicherheit im Moment der Verhaftung natürlich diese Texte konfisziert hat, mitgenommen hat und wir erst heute nach 89 die Texte oft den Autoren, so sie noch leben, zurückgeben können. Also man brauchte diese Texte als Beweismaterial für die Prozesse. Ich habe den Namen Edeltraud Eckert gesagt. Edeltraud Eckert ist als junge Studentin, hat sie von den NKWD-Lagern, ich weiß nicht, ob im Raum Ihnen diese Lager etwas sagen. Es gab 11 Stück unmittelbar nach dem Krieg, wo vor allen Dingen zum einen belastete Leute aus der Zeit des Nationalsozialismus, aber eben vor allen Dingen auch kritische im Hinblick auf die DDR vor dem sowjetische Besatzungszone weggefangen, verhaftet wurden. Es waren unsägliche Bedingungen. Und diese jungen Leute, Studenten der Humboldt-Universität, sagten, das geht ja überhaupt nicht, wir wollen ja was ganz Neues, wir wollen ein anderes Deutschland, und gründen eine kleine Widerstandsgruppe, werden verraten. Edeltraud Eckert ist 19 Jahre, kriegt ein Nacht-und-Nebel-Urteil, also ein Prozess von der sowjetischen Militäradministration, 25 Jahre Gefängnis und findet sich wieder im Grunde genau mit denen auch, für die sie eigentlich Widerstand leisten wollte, eben mit NKWD-Lern, und muss nach Waldheim, ein sehr berüchtigtes Gefängnis, ein Zuchthaus in Sachsen, und muss dann nach Hoheneck, das war das zentrale Frauenzuchthaus in der DDR. Es ist so, und da erzähle ich vielleicht ein bisschen auch über unsere Arbeit oder diesen Band. Ich habe mich nachgerade mit der frühen Zeit, also 45 bis 68, befasst. 68 ist ein bisschen ein Schnitt, weil es dann zu einer neuen Struktur auch oder einem neuen anderen Aufbau der Stadtsicherheit gekommen ist im Hinblick auf die Kulturarbeit oder Kulturpolitik in der DDR. Aber bis dahin, ich sage immer, das sind die blutigen Jahre der frühen DDR. Edeltraud Eckert schreibt in Waldheim, sie bekommt einmalig nach dem 17. Juni 1953 ein kleines Oktavheft, für der ein oder andere erinnert sich vielleicht an diese 7-Pfennig-Oktavhefte, und schreibt ein Gedicht, ein Brief. Ich weiß nicht viel von mir zu sagen, nur dass ich lebe, dass ich bin. Und alle Wünsche, die mich tragen, sind im Verzicht ein Neubeginn. Als ich euch damals lassen musste, war ich beinahe noch ein Kind, das nichts von all den Tiefen wusste, die oft ein buntes Trugbild sind. Die Menschen, die mich hier umgeben, stehen grell geschminkt im kalten Licht, das man das Schicksal nennt. Sie leben, zumeist mit Masken vorm Gesicht. So stehe ich wartend unter vielen. Ich lache mit und bin nicht froh. Ich höre und sehe mich selber spielen. Mein Herz ist weit, ist anderswo. Edeltraud Ecker datiert diesen Text auf den 18. Oktober 1951. Da ist sie 21 Jahre. Wir haben, und das erzählt vielleicht ein bisschen auch, wie wir überhaupt zu diesem Material gekommen sind, das war ja auch Ihre Frage. Wir haben natürlich, als wir begonnen haben mit diesem Projekt, das ist immerhin schon 15 Jahre her, sehr viele Interviews auch gegeben. Und nach einem Interview im Deutschlandfunk hat sich die Schwester von Edeltraud Eckert gemeldet und hat uns dieses Oktavheft gegeben. Ich erzähle gleich die Geschichte darum. In diesem kleinen Oktavheft waren 101 Gedichte. Und diese Gedichte waren dann auch der erste Band für die verschwiegene Bibliothek, die wir herausgegeben haben in der Büchergilde Gutenberg. Es waren tatsächlich viele, das konnten wir jetzt auch durch das Sammeln der Texte belegen, die sich mit ihren Idealen für viele Jahre hinter den dicken Zuchthausmauern des Landes wiederfanden. Belegt auch eine Sammlung von Gefangenengedichten unter ehemaligen Häftlingen und ihren Angehörigen, die 1958 begonnen, drei Jahre später schon 3502 Gedichte von 230 Verfassern beinhaltete. 44 davon waren Autorinnen, 12 Autoren und 2 Autorinnen verstarben noch in der Haftzeit. Und eine dieser 2 Autoren ist Edeltraud Eckert. Sie ist in Hoheneck, hat sie 1954, also da war sie schon 4 Jahre in den Zuchthäusern der DDR, hat sie in einer Nacht, die Frauen haben Akkord gearbeitet, einen sehr schweren Arbeitsunfall gehabt. Die Frauen haben so an Getriebewellen gearbeitet, sie hatte offene Haare, die Haare sind in die Welle gekommen, sie ist skalpiert worden, sie ist nicht medizinisch versorgt worden und ist dann hier bei Leipzig in dem Haftkrankenhaus Meusdorf ganz jämmerlich an Wundstarrkrampf verreckt. Und wie das in dieser frühen DDR-Zeit war, diese Menschen wurden sofort verbrannt und die Eltern haben dann 14 Tage nach dem Tod von Edeltraud Eckert eben ein Paket bekommen. In diesem Paket war das Kostüm, das sie ertrug, als sie verhaftet wurde, und eben dieses kleine Heft. Ja, die Schwester hat dann eben nach dem Interview dieses kleine Heft uns gegeben und das ist jetzt Teil dieses Archivs. So sind wir, das ist so Ihre Frage, sukzessive an dieses Material gekommen. Es ist klar, auch vor allen Dingen Autoren, die weggegangen sind aus der DDR, geflohen sind oder freigekauft wurden und mittlerweile im Westen gelebt haben, haben uns auch über diese Interviews, ja, Material zur Verfügung gestellt. Vielleicht, dass Sie den Ton dieser, es ist ja nicht ganz einfach, kurz vor 12 eine Literaturgeschichte vorzustellen, vor allen Dingen eine Literaturgeschichte. Was ist eine Literaturgeschichte? Eine Literaturgeschichte orientiert sich an veröffentlichten Texten. Und hier muss man ja genau den Gegenweg gehen. Ja? Also man muss im Grunde wie eine Idee im Kopf haben, wo kann man Texte finden, zum Beispiel in subversiven Szenen oder in den Resten der subversiven Szenen, Leipzig, Berlin, in den großen Städten, Jena zum Beispiel, in den Studentenstädten. Dort haben wir viel Material bekommen. Vielleicht wenigstens noch 2 Seiten als Ton aus dem Buch. Was aber bedeutet das, wenn das Schreiben ein Schreiben hinter Mauern ist? Die eigene Sprache als Existenzbeweis, der Versuch, die eigene Welt zu halten, zu behalten, zu verteidigen, die Gedanken, Gefühle, Werte in Schutz zu nehmen, als das letzte Refugium des Selbst. Der Versuch, in einer eigenen Sprachwelt zu leben, mit anderen Wörtern zu sein, als mit denen, die einen umgeben, die einen attackieren und verschwinden lassen wollen. Vermutlich ist jede Existenzialpoesie eine Poesie der Erfahrung und so genau genommen unkommensurabel, uneinholbar, unübersetzbar, unteilbar. Die Notwendigkeit von Sprache unter existenzieller Bedrohung als eine Sprache des Konkreten, der letzten Einfachheit, der puren vom Kern aus atmenden Wörter. Absolute Poesie im Sinne der unverrückbaren Wörter eines Sprechens, Suchens, Fixierens von innen. Üblicherweise erhielten die Häftlinge in den Zuchthäusern der frühen DDR kein einziges Stück Papier. Stattdessen memorierten sie ihre Texte während der Haftzeit im Kopf. Die gefangene Kopfsprache als ortlose Schrift. Im Nachhinein auf das Jahr, mitunter auf den Tag genau datiert. Genauso der konkrete Ort. Zitat: Diese Daten gehören zu den Versen, wie zu ihren Verfassern das Schicksal, das sie registrieren. Die registrierte gefangene Zeit und der genaue, unerbittliche Ort als Essenzsignaturen des eigenen Lebens und der eigenen Sprache. Einer Sprache im Einschluss, die ganz bleiben will, ja muss, in der Abwehr des Schrecklichen, des Abgrunds. Hier wiederholen sich auch Wörter. Die auf den Ton besteht, auf Litaneihaftes, Volksliedhaftes, auf das Lamento. Poetische Sprache, die im Einschluss entsteht, spielt nicht, variiert nicht, kann nicht weg, kann nirgendwohin ausweichen. Sie kreist, kreiselt, hämmert, stockt, schlägt, klammert sich an die Registraturen von Zeit und Ort. Mauertexte als gedengelte Sprache, als kreatürliche Unwucht, die einfach, groß, weit und schwer ist, ausgehärtet und getaktet in einem klaren Reimschema zwischen Trost und Monomanie. Eine Sprache der Urwünsche, Urgefühle, Ursehnsüchte des Universellen und Wesentlichen. Noch ein Zitat: Das Getändel mit dem Wort hat keine Chance. Die Angst spürt genau, welcher Atem jedes Wort getragen hat. Das Authentische springt heraus aus dem Gemachten, schreibt Hertha Müller. Texte hinter Mauern sind Texte zum Selbstgebrauch und zum Gebrauch mit anderen, die gesprochen, geflüstert, gemeinsam gesungen werden wollen, in harten Nächten, beim Freigang auf dem Gefängnishof, in den Gewahrräumen, an Weihnachten im Speisesaal, als letzter Schutz, also im Ausgeliefertsein. Oft sind es Elegien auf sich zurückgeworfene Texte von totaler Verlassenheit, von Not, von Selbsttrauer, aus Trostwörtern und Sehnsuchtsbildern reduziert auf archaisches, auf verstoffwechselten, in den Vers transponierten Schmerz, auf Natur, die Zeit ist, auf einen zunächst nur sich meinenden, die Nahtstelle zwischen Leid und Transzendenz bewohnenden Sinn, der zu Klang wird. Um noch einen Satz zu sagen, 4 Jahrzehnte ist natürlich auch eine veränderte Zensurpraxis, sind auch veränderte Ästhetiken. Ja? Der Druck wird ein anderer Druck, die Struktur aber der Zugriffe bleibt immer die nämliche. Und insofern diese frühe blutige Zeit der DDR mit sehr vielen tatsächlich toten Autoren, liquidierten Autoren, die 60er Jahre im Sinne der Angsttexte, ja, Angsttexte der veränderten Ästhetik, also die Angst geht in die Textstruktur hinein. Und dann gibt es diese, ich sage immer, die ägyptische Zeit der DDR, also eine Diktatur wird auf Dauer gestellt und die Texte maskieren, verpuppen sich. Und sicherlich die 80er Jahre vor allen Dingen als Agoniezeit, ja, und damit eben auch sehr viele Agonietexte. Es ist mir klar, ich biete Ihnen einen harten Stoff an, ja, am Ende eines Tages. Aber vielleicht gibt es ja den Moment, sich diesen Bestand, der sicherlich ein Bestand ist gegen den bislang geschützten Bestand der DDR-Literatur, dem sich zu nähern. Die Texte sind da in der Edition der Verschwiegenen Bibliothek. Es gibt diese Literaturgeschichte, die sicherlich nochmal zumindest eine Korrektur der bislang bekannten Literaturgeschichte der DDR sein kann. Vielen Dank.